Ja, wir haben gestern so im Eilzugstempo in Matthäus 5, Vers 38 und folgende Verse noch überflogen. Ich möchte da genau dort eigentlich einsetzen. Wir haben vor, dass wir dann auch noch ein Stück ins Kapitel 6 reingehen. Ich steige also ohne Einleitung ein. Ist das gut? Ja, also wir sind bei dem vierten Wort Jesu in der Bergpredigt und es heißt hier in Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Da zitiert der Herr Jesus das Gesetz des Mose. Da gibt es 3, 4 Stellen, wo das so vorkommt. Braucht es nur am Rand bei eurer Bibel schauen, in der Parallelstellenverzeichnis, da steht das drinnen, wo das steht. Und Vers 39, aber ich sage euch, der Herr Jesus, habe ich gestern gesagt, der Herr Jesus korrigiert hier nicht das Gesetz, sondern offensichtlich korrigiert er hier einen falschen Umgang mit dieser Gesetzesstelle. Und er zeigt, es geht um mehr. Ja, der Sinn des Gesetzes geht viel tiefer. Und es geht um Liebe. Das haben wir schon gemerkt in den anderen Stellen, die wir schon gelesen haben. In Matthäus 5, Vers 21 und folgende. Es geht um Liebe. Es geht um die Beziehung untereinander, hier in diesen ersten 5 Worten. Beziehung von dem Bruder zum Bruder. Der Herr Jesus lehrt hier also seine Jünger, dass sie nicht Widerstand leisten sollen. Dem Bösen nicht Widerstand leisten, sagt er hier. Oder? Und dann kommt dieses Bild mit der Wange. Ja, also er sagt, der Herr Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sie lernen, zu erdulden, Übles zu erdulden. Das wird hier ganz klar, auch Paulus hat genauso gedacht, ist ja klar, er war ein Schüler des Herrn Jesus, Römer 12, Vers 17, niemandem Böses mit Bösen vergelten, sagt er dort, Römer 12, Vers 17. Also, aber es ist wichtig, dass wir ein bisschen tiefer schauen. Was will der Herr Jesus zeigen? Er sagt, schau, wenn es Widerwärtigkeiten gibt oder böse Menschen, die gegen dich arbeiten, dann ist es der Herr, der diese geschickt hat. Und das vergisst man oft, oder? Gerade dann, wenn man mit schwierigen Leuten zu tun hat. Der Herr hat alles in der Hand. Der Herr, der diese Bergpredigt spricht, der Herr, der Gesetzesgeber, ist gleichzeitig auch der, der die Widersacher in seiner Hand hat. Und er möchte, dass seine Jünger lernen, richtig zu reagieren, damit sie eben ein Licht sind, dass sie das Licht leuchten lassen vor den Menschen und damit die Menschen dann die guten Taten sehen. Wir waren ja heute, einige von uns waren heute bei den Moslems in der Moschee, war sehr aufschlussreich für mich übrigens, weil jetzt habe ich gemerkt, wie fleischlich diese Religion ist. Oder? Wie fleischlich diese Religion ist. Der hat uns erklärt, dass bei den Moslems ist das so, ein Engel ist auf der linken Hand, auf der linken Schulter und der schreibt immer die bösen Taten auf und ein Engel ist auf der rechten Schulter, der schreibt immer die guten Taten auf und dann vom Gericht, werden die 2 Bücher aufgeschlagen und dann schaut man, welches Buch dicker ist, oder? Und wenn du mehr gute Taten hast als schlechte, wunderbar, und sonst schlecht für dich. Wobei es immer dann noch auf das Erbarmen Gottes ankommt, Allahs, nicht Gottes, auf das Erbarmen Allahs ankommt, weil der Allah ja sowieso ein Allah ist, der immer tut, was er will. Also letztlich kann kein Muslim sowieso wissen, wie es ihm ergehen wird, auch wenn er recht viel gute Werke getan hat. Ja, er ist immer abhängig von der Souveränität, von dem eigenen Willen, Allahs. Das Evangelium ist komplett anders. Und es ist, als ich heute so einen von diesen Vertretern da recht feurig reden habe gehört, da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn wir diesen gewinnen könnten, der würde wahrscheinlich auch 100% mit dem Herrn gehen, wenn er das Evangelium wirklich versteht. Wenn er für so eine fleischliche, sinnlose Religion sein Leben aufopfern will, wie viel mehr für den Herrn Jesus, wenn er den Herrn der Herrlichkeit erkennt. Wir sollten beten, dass irgendwer, irgendwie der Herr einen Zugang schenkt zu solchen, es waren junge Leute, 2 junge Leute waren da und ein älterer, das war der Imam, glaube ich, oder? Der Lehrer dort. Er ist kein Imam. Okay. Okay. Jedenfalls, die 2 Jungen, die waren sehr, für mich sehr, also vor allem der eine, ist mir sehr zu Herzen gegangen, dass wir beten, dass der Herr uns einen Zugang schenkt. Aber das Evangelium ist ganz anders. Keinen Widerstand leisten, das kennen die Moslems nicht. Die Moslems, hat er uns erklärt, die Moslems dürfen sich verteidigen. Und er hat gewusst, die Christen nicht, hat er uns erklärt. Er kennt einige Lehren des Christentums. Ja, die müssen alles erdulden, die Christen. Aber das können sie nur durch die Gnade Jesu Christi. Und der Herr Jesus möchte dies entwickeln in seinen Jüngern. Lasstet euch also demütigen, sagt der Herr einmal, ich weiß nicht, wo ich den Bibelvers habe ich irgendwo aufgeschrieben, vielleicht finde ich ihn. Lasstet euch also demütigen, hier, unter der mächtigen Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, nachdem ihr eure ganze Sorge auf ihn abgeworfen habt, weil ihm an euch gelegen ist oder weil er für euch sorgt, bekümmert ist. Der Herr der Herrlichkeit ist bekümmert für die, die Widerwärtigkeiten ertragen, die hergeschlagen werden und sich nicht wehren. Ich denke an einen Bruder in Moldawien, der hat erzählt, er war ein Schlägertyp, hat sich bekehrt zu Christus. Und dann war die Taufe. Und dann war der orthodoxe Priester da mit einer Schar, die wollten die Taufe stören, die Taufe der Christen, oder? Und dann stand er da im Wasser und hat gesagt, Herr, halt mich, Herr, halt mich. Sonst haue ich die zusammen. Aber der Herr hat ihm Gnade gegeben, hat ihn gehalten. Und sie haben sich nicht gewehrt. Es war ein großer Sieg. Ja, heute ist er hat von seiner Jugend erzählt, damals, als er sich bekehrt. Heute ist er einer der Ältesten einer ganz blühenden Gemeinde, hat 11 Kinder, die alle mit dem Herrn gehen. Ein treuer Mann Gottes. Und der Herr bewirkt das, nicht wir. Dem, der dich auf die rechte Wange schlagen wird, dem kehre auch die andere zu. Ich habe gesagt, das heißt bereit sein, Unrecht erleiden und zusätzliches Unrecht erleiden, wenn es sein soll. Das heißt nicht herausfordern, ja, bitteschön, sondern einfach diese Bereitschaft wie der Herr Jesus. Er hat Unrecht erlitten oder zusätzliches Unrecht erlitten. Da geht es also hier um die eigene Ehre. Im ersten mit der Wange geht es um die Ehre. Es ist eine große Entehrung, wenn jemand auf die Wange und noch dazu mit der Rückhand auf die Wange geschlagen wird. Das zweite, und dem, der mit dir rechten und dein Leibhemd nehmen will, überlass auch den Mantel. Hier geht es wiederum um eine Situation, da ist man wie ein Hilfloser, ist man ausgeliefert. Und es ist ungerecht und nochmal ungerecht. Und der Herr hat uns ein Gerechtigkeitsempfinden gegeben in unser Innerstes. Und wir empfinden das furchtbar, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Und der Herr sagt, denk dran, eines Tages gibt es Gerechtigkeit. Nicht jetzt schaffe du dir selber die Gerechtigkeit, sondern eines Tages wird er eingreifen. Wenn jemand also mit dir rechnen und dein Leibhemd nehmen will, überlass ihm auch den Mantel. Ja. Dulden und das gleich als Gelegenheit geben, ihm noch mehr. Als Gelegenheit nehmen, ihm noch mehr zu geben. Und wer dich, also hier geht es um Besitz, oder? Ja, dann soll er noch, lass fahren dahin, oder? Dann soll er noch mehr haben. Ich erinnere mich an eine Situation, ich war in Rumänien und habe einen Spaziergang gemacht und da kam ein Zigeuner. Aber der war ein bisschen komisch. Und plötzlich kommt er zu mir und nimmt mir mein Unterhemd. Ich habe das so gerade so getragen, oder? Und zieht an, denke ich. Aha, wenn dir jemand dein Unterhemd nehmen will, lass es los. Dann habe ich es losgelassen. Und nach ein paar Minuten kam der Vater mit diesem, war schon ein ausgewachsener Mann, da kam sein Vater mit dem zurück und hat um Vergebung gebeten, dass der Bub mir das weggenommen hat. Ja, sag nicht, wie er mir tat, so tue ich ihm. Ich vergelte dem Mann nach seinem Tun, sagt Sprüche 24, Vers 29. Haben wir gestern gelesen. Und wer dich zu einem Dienst nötigen wird, für eine Meile, mit dem gehe zwei. Das Wort hier, das hier verwendet wird, heißt nötigen zu etwas, zu einem Dienst. Ja, es ist nicht gemeint, dass dich jemand zwingt, einfach mit ihm zu gehen, weil ihm langweilig ist, sondern es ist, dass dich jemand nötigt, mit ihm etwas zu tragen, oder dass er nimmt und zwingt dich, du musst ihm jetzt den Koffer tragen, ja, oder irgendetwas tragen. Ja, damals hatten wir auch nicht unbedingt Träger, und dann konnte so etwas schon passieren, oder? Da kommt einer und sagt so, und du tragst mir das jetzt, oder? Sonst kriegst du was. Dann sagt er, wenn dich jetzt jemand also nötig zwingt, für eine Meile, für 1,6 Kilometer, dann geh zwei mit ihm. Da geht es um die Freiheit, oder? Wenn die Freiheit beschnitten wird, Wir übertragen das gleich. Es muss jetzt nicht bei uns sich darum handeln, dass uns jemand zwingt, mit ihm zu gehen und was zu tragen. Aber es gibt Situationen, wo unsere Freiheit beschnitten wird, oder? Dann wollen wir bereit sein. Dann machen wir aus der Not eine Gelegenheit für den Herrn. Also gut, komm, ich schenke dir noch was oder ich gebe dir jetzt noch was dazu. Oder ich trage es dir, ich mache das jetzt auch noch. Und dann hinterlässt man ein erstauntes Gesicht, oder? Der Herr sagt, das ist eine Gelegenheit, Licht zu sein. Dem, der dich bittet, gib. Jetzt kommt der allgemeine Grundsatz. Dem, der dich bittet, gib. Grundsätzlich sei bereit zu geben. Dem, der von dir borgen will, von dem wende dich nicht ab. Ja, aber wenn mir jemand was borgen will, die Frage ist ja immer, gibt es zurück oder nicht, oder? Das ist so eine Sache mit dem Zurückgeben, oder? Was ist, wenn er es nicht zurückgibt? Da sagt der Herr Jesus, dann sei innerlich bereit und lass es los. Lass es los. Und grundsätzlich heißt es einfach, bereitwillig zu schauen, wie man den anderen dienen kann, wie man den anderen helfen kann. Das dürfen wir aber, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht jetzt eins zu eins das nehmen, denn wir können nicht jedem Bettler das geben, was er uns erbettelt, oder? Also wenn du in Rumänien bist und es kommen die Zigeuner und du fängst an auszuteilen, dann lassen die dich nicht mehr los. Dann verhauen sie dich zum Schluss, wenn nicht jeder was bekommt. Ja? Also man muss da weise umgehen. Ja? Also wenn du in einer großen Gruppe von Zigeunern, in Cluj gibt es am Misthaufen, einen großen Stadtmisthaufen, wohnen die Zigeuner. Ja? Und da bin ich mal durchgefahren mit einem Bruder, mit dem Emil Horvath, den kennt ihr, glaube ich, einige von euch, bin ich durchgefahren und dann sagt er, nicht stehen bleiben. Und nichts rauswerfen aus dem Auto. Höchstens, wenn du schon sicher bist, dass du wegfahren kannst, dann kannst du noch was rauswerfen. Aber sonst versperren sie dir den Weg und du kommst nicht mehr weiter. Also man muss Weisheit haben, wo soll ich geben, wo kann ich geben. Man kann einmal schon einem Zigeuner eine Banane geben, wenn er einzeln ist oder so, ja, oder irgendwas. Aber man Geld geben würde ich nicht, denn das wird sehr leicht dann abgeliefert an die Eltern, die das dann vertrinken. Die Kinder müssen für die Eltern Geld sammeln. Binden sich ein Bein auf, oder? Lassen die Hose runter und dann schaut es aus, als ob das ein armes, behindertes Kind ist. Und der steht da an der Ampel, oder? Und hält all die Autos. Also die müssen ja stehen bleiben, da geht er hin und bettelt. Und ein Bruder hat ihn mal aufgedeckt, hat gesagt, zeig mir mal dein Bein. Und dann war es raufgebunden. Und die müssen das abliefern, ja, was sie einsammeln. Und das wird dann vertrunken. Also Weisheit und Liebe muss gepaart werden. Geht Hand in Hand. Ja. Man darf nicht töricht sein in der Liebe. Man muss auch weise sein in der Liebe. Und ein Bettler kann man zu essen geben, na klar. Der Herr gibt uns schon Weisheit. Also in diesen vier Beispielen geht es letztlich um Liebe. Und dann, wenn wir das jetzt, wenn ich hier das, Entschuldigung, wenn ich das vergleiche mit dem zweiten Wort, ihr seht hier auf der Gliederung, das zweite Wort, da ging es ums Auge, ums rechte Auge und um die Hand. Und hier bei dem vierten Wort geht es um das Auge, Auge um Auge und um die rechte Wange. Hier sind ein paar Parallelen. Und ich habe schon gestern erwähnt kurz, wenn es um dich geht, ja, dann reißt dein eigenes Auge aus. Dann sei radikal, was Sünde betrifft oder was Verführung zur Sünde betrifft. Schaffen wir die Sachen weg, die uns zur Sünde verleiten. Da müssen wir radikal sein. Aber wenn jemand anderer mir das Auge ausgerissen hat, ja, dann sollst du nicht ihm auch das Auge ausreißen. Weil du mir das Auge ausgerissen hast, reiße ich dir jetzt deins aus. Nein, eben nicht. Da sehen wir, es ist gerade nicht so, wie die Juden sich das vorgestellt haben. Wenn der Bruder die Gitarre kaputt macht und sie nicht ersetzen will, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt vor Gericht gehen? Oder soll ich ihn unter Druck setzen? Oder soll ich drohen, wenn er sie nicht ersetzen will oder das Buch nicht zurückgibt oder nur so zurückgibt, dass es zerfetzt ist? Schwierig, oder? Ich muss lernen, ohne beleidigt zu sein, das hinzunehmen. Das ist meine Seite, oder? Wenn der Bruder ein Haus baut vor meinem Haus und nimmt mir den Schatten weg, soll ich vor Gericht gehen? Ah, Entschuldigung, nimmt mir die Sonne weg und ich habe nur Schatten? Das war ein Versprecher. Was soll ich machen? Soll ich vor Gericht gehen oder soll ich, was mache ich? Vielleicht brauche ich den Schatten. Vielleicht gibt es ganz viele heiße Sommer. Da bin ich dankbar für den Schatten. Also es ist nie der Weg, wo man da jetzt, wo es um mich selber geht und jetzt kämpfe ich für mein Recht. Ja. Da haben wir gesagt, nein, so nicht. Wenn die Schwester ins Wort fällt, darf ich ihr dann ins Wort fallen, wenn sie redet? Natürlich nicht. Das ist die praktische Anwendung in unserem Leben. Oder? Ja, das fünfte Wort. Das Verhalten zum Feind. Ihr hörtet, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, aber ich sage euch, liebt eure Feinde. Oder liebt eure Feinde. Wie soll ich die Feinde lieben? Das sagt der Herr Jesus jetzt im Folgenden. Also hier geht es darum, es geht um Liebe. Der Herr Jesus erwartet, dass seine Jünger wirklich so vollkommen sind, dass sie sogar den Feind lieben. Das erwartet er hier, oder? Sonst würde er es nicht sagen. Ja, wie soll ich das machen? Es geht zuerst um die Einstellung. Ja, der Herr Jesus arbeitet immer zuerst an der Einstellung. Die Kraft, die liefert dann er dann schon. Aber zuerst muss die Einstellung und die Bereitschaft da sein. Wenn von vornherein die Bereitschaft nicht da ist, sage ich, nein, sowas lasse ich mir nicht bieten. Ja? Wir sind jetzt bitte ganz woanders. Wir sind bei Vers 43 bis 47. Danke für den Hinweis. Ich habe da einen Fehler gehabt bei der Folie. Wenn also, Vers 43 bis 47 sind wir. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Ja? Wie soll ich das tun? Segnet die euch fluchen. Was heißt segnen? Oft beten wir sehr oft oder reden sehr oft Worte, die wir zu wenig darüber nachgedacht haben. Segnen heißt eigentlich nichts anderes als jemandem das Leben wünschen. Fluchen ist das Gegenteil, oder? Da wünscht man jemandem das Verderben und den Tod. Dass er möglichst bald stirbt, oder? Man schickt ihn auf den Weg des Todes. Dass er möglichst bald in die Hölle geht oder sowas. Das ist Fluchen, ja? Und Segnen ist das Gegenteil. Wünsch ihm, dass er möglichst lang lebt. Dein Feind. Wir wünschen uns meistens, wenn wir einen Feind haben, dass er möglichst bald stirbt, oder? Also das ist das Natürliche. Und er sagt, bete dafür, dass er recht lang gesund bleibt und fit und dass es ihm gut geht und dass es ihm im Beruf gut geht, in der Karriere, dass er Karriere macht und so weiter. Bete ihn, dass er natürlich den größten Segen bekommt. Das wäre, dass er auch den Herrn kennenlernt. Das verstehen wir dann schon. Segnen, also ich soll beten für das, was das Leben von ihm fördert. Tut wohl denen, die euch hassen. Tut wohl denen, die euch hassen. Ich soll nicht ihn zurückhassen. Ja, wenn er mich hasst, soll ich nicht hassen. Wenn der Bruder mich hasst, Johannes schreibt auch darüber. Johannes sagt, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich hat. Es wohnt nicht in ihm. An diesem haben wir die Liebe erkannt, dass er seine Seele, sein Leben für uns hinlegte und wir sind es schuldig, die Seele oder das Leben für die Brüder hinzulegen. Ja, also, segnet ihr euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch beleidigend behandeln und euch verfolgen. Auf dass ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist. Was sagt der Herr Jesus hier? Er sagt, schau, wenn du das tust, dann wirst du so werden wie der Vater. Das heißt, in Praxis, in der Familie, die Familienähnlichkeit kommt zutage. Oder? Die Buben sind wie der Vater. Oder die Kinder sind wie der Vater und wie die Mutter. Das merkt man, die handeln so ähnlich, die schauen so ähnlich aus. Und das Kind Gottes soll so handeln wie der Vater. Und dann wird es in praktischer Hinsicht, werden die Leute merken, der handelt wie Gott. Der benimmt sich wie Gott. Denn, was macht Gott? Gott macht es auch so, oder? Gott macht es auch so. Warum sollen wir also in Liebe handeln? Weil der Vater ebenso handelt, auch denen gegenüber, die ihn nicht lieben. Auf die lässt er die Sonne scheinen. Auf die lässt er regnen. Und wenn sie ihm den Rücken kehren, dann lässt er die Sonne auf ihren Rücken scheinen. So ist Gott. Nicht für alle Ewigkeit, aber jedenfalls jetzt. Eines Tages gibt es die Abrechnung, das ist klar. Aber Gott, das ist die Art Gottes und wir sollen die Art Gottes darstellen. Und weil, was heißt hier noch? Weil das was Ungewöhnliches ist und ein ungewöhnliches Handeln wird Lohn einbringen. Oder? Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Ja, das kann jeder. Aber das ist was Besonderes. Wenn ich jemanden liebe, der mich hasst, das bringt Lohn ein, einen besonderen Lohn. Ja? Und drittens, weil uns das von den Heiden und Sündern unterscheidet. Das können die Moslems nicht. Die kennen nicht einen Gott der Liebe. Das kommt im Koran nicht vor. Da heißt es zwar Gott der Allerbarmer, aber die kennen nicht wirklich den Gott der Liebe, der den Einzelnen persönlich liebt. Das kam heute so deutlich zum Ausdruck. Da sieht man, man merkt, es ist eine reine Form. Du musst dich waschen und zwar genau dreimal so und dreimal so. Und er hat uns genau beschrieben, wie man sich waschen muss. Ja? Dreimal so und dann auch mit den Füßen. Und dann erst kann man Gott nahen. Ja? Schuhe ausziehen und da hineingehen. Und dann, oder wenn er persönlich betet, muss er das auch vorher machen. Oder wenn er sonst betet, muss er so beten. Ja? Also zwischendurch darf er auch beten, es ist erlaubt, aber er muss nicht. Er muss nicht, aber er darf beten, er muss es so beten. Ja? Also ganz streng nach Formen. Und echte Liebe hervorbringen können die nicht, weil sie den Gott der Liebe nicht kennen. Sie haben hohe Maßstäbe, das ist richtig, weil die sind zum Teil aus der Bibel übernommen, weil Mohammed hat ja die Bibel gekannt, also das Alte Testament gekannt, hatte auch mit Kontakt mit koptischen Christen in Ägypten. Also Mohammed war schon im Bilde über die christliche Lehre ein wenig und vor allem über das Judentum. Und von daher hat er das übernommen und das, was er übernommen hat, natürlich wirkt sich das positiv aus. Klar. Also die Heiden, von den Heiden und den Sündern unterscheidet uns das, wenn wir so handeln. Weiter. Hier sehen wir übrigens wieder diese Parallele zwischen dem ersten Wort und dem fünften Wort. Vorher ging es, wenn ihr euch zurückerinnert, in dem ersten Wort, in Vers 21 bis 26, da ging es auch um das Verhalten, wie man sich dem Bruder gegenüber verhält, wenn da irgendwas was dazwischen ist, wenn ich dem Bruder was Schlechtes getan habe und der jetzt auf mich zornig ist oder der irgendwie verbittert ist auf mich, wie soll ich reagieren? Liebe war letztlich das Thema. Liebe und geh schnell und versöhne dich mit deinem Bruder. Und hier, was soll ich aber machen, wenn der Bruder zum Feind ist? Oder wenn der Feind der mir zum Feind geworden ist, ein Bruder war oder ein Bruder ist? Was soll ich dann tun? Gibt es sowas im Christentum? Dass der Bruder ist, zum Feind wird? Also wer realistisch ist, in der Praxis gibt es leider schon so etwas. Was soll ich dann tun? Das wird hier in diesem fünften Wort so deutlich beschrieben. Da kann ich also nicht ihn hassen, sagt der Herr, sondern segnen. Das ist die Art Jesu Christi. Und man kann das übrigens, was wir hier lesen, das kann man auch auf die Ehe anwenden. Ein Bruder hat das mal, ich glaube, der Jim Gibson war das, hat das mal erzählt. Also ein Christ hatte große Mühe mit seiner Frau, ja, und kommt und sagt, also ich kann die nicht lieben, wie Jesus Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich kann das nicht. Ja. Man sagt, ja, dann lieb sie, wie man den Nächsten liebt. Ja. Liebe deinen Nächsten. Du musst ja nicht so sehr lieben, wie Christus die Gemeinde. Wenn du das nicht kannst, dann lieb sie als deinen Nächsten. Ja, ja. Ja, aber die ist so böse manchmal, die bedroht mich manchmal und so weiter. Na gut, dann sei bereit, die Widerwärtigkeiten zu ertragen und das zusätzliche Unrecht auch zu ertragen. Ja. Geh die zweite Meile mit ihr. Ja, aber das hilft auch nicht, die ist manchmal richtig feindlich gesinnt. Die wird mir zum Feind. Ja, dann lieb die Feinde. Dann lieb sie, wie man die Feinde liebt. Handelt so, oder seid ihr also vollkommen, gleich wie auch euer Vater, der in den Himmeln ist, vollkommen ist. Vollkommen heißt ganz, untadelig. Das griechische Wort kommt von dem, dass der Herr Jesus hat hier wahrscheinlich aramäisch gesprochen, das aramäische Wort, das griechische Wort ist, das ist auf griechisch übersetzt worden, aber das hängt mit dem Wort untadelig zusammen, ganz, ganz, also nicht teilweise, nicht so halb, sondern ganz, das ist gemeint, seid wirklich ganz hingegeben, ganz wie der Vater, der in den Himmeln ist. Wie kann ich das, so ein hoher Maßstab? Es geht zuerst einmal um die Bereitwilligkeit, will ich das überhaupt? Die Kraft wird der Herr Jesus nachher liefern. Da wird man ganz auf den Herrn geworfen und sagt, Herr, das ist ja unmöglich zu leben. Ein Christenleben ist unmöglich zu leben. Dann sagt der Herr, genau das ist es. Ein Christenleben ist ein Leben, das unmöglich zu leben ist. Das kann man nur Christus kann das Christenleben leben. Das hat mir so geholfen, ich habe das Buch gelesen, ja, wer war es? Ich glaube, Ian Thomas war das. Da schreibt er, das Christenleben kann eigentlich nur Christus leben. So wie Gott sich das vorstellt, kann nur Christus leben. Und deshalb hat Gott uns Christus gegeben. Deshalb kommt der Christus zu Pfingsten im Heiligen Geist. Und jetzt ist der Christus bei mir, wohnt bei mir, wenn ich mich bekehrt habe, wohnt in mir. Und jetzt soll er zum Zug kommen. Ich habe gesagt, Jesus Christus verkündigt eigentlich sich selbst. Denn so vollkommen wie der Vater, das ist nur Christus. Und das heißt, es ist so, das befreit mich innerlich von diesem Druck und wirft mich ganz auf den Herrn. Dann sagt der Herr, jetzt hast du es verstanden. Jetzt hast du es verstanden. Dieses Leben kann nur ich leben, ich durch dich. Es ist so verkehrt, es ist so anders wie das muslimische Leben. Das ist wie Tag und Nacht. Die geschenkte Gerechtigkeit Jesu Christi in mir wirkt sich aus und verändert mich. Die Gnade verändert mich. Wo steht das? Titusbrief, oder? Die Gnade, können wir lesen, die Gnade ist erschienen. Titus 2, Vers 11, danke. Titus 2, es erschien die Gnade Gottes, die allen Menschen Heil bringt und erzieht uns, damit wir, nachdem wir abgesagt haben, das ehrfurchtslose Wesen und die weltlichen Lüste, damit wir mit gesundem Sinn, also mit Besonnenheit, mit gesundem Denken und in Gerechtigkeit und mit richtiger Ehrfurcht in der jetzigen Weltzeit, in dem jetzigen Zeitalter leben sollten. So ein bisschen ein längerer Satz, noch einmal. Es erschien die Gnade Gottes, die allen Menschen Heil bringt und erzieht uns, die Gnade Gottes erzieht uns, dass wir das ehrfurchtslose Wesen absagen und die weltlichen Lüste absagen und jetzt in Gerechtigkeit, mit Besonnenheit und Ehrfurcht in diesem Zeitalter leben. Und dabei erwarten wir die herrliche Hoffnung, die Erfüllung der Hoffnung der Wiederkunft Jesu Christi. Das ist es, die Gnade. Und das, auf das führt der Herr Jesus seine Jünger hierhin. Zurück, Matthäus 5, das war der letzte Vers, diese Zusammenfassung also, hier in Matthäus 5. Und jetzt gehen wir gerade zu den nächsten sechs Worten, die der Herr Jesus Christus dann gesagt hat in Matthäus 6 bis Kapitel 7, Vers 12. Und auch da geht es wieder, ich zeige die Folie dann später nochmal mit dem Inhalt, sodass wir kommen dann schon nochmal zurück. Da geht es noch einmal um häufige Sünden. Ich habe die hier aufgeschrieben. Ich habe ja schon vorher gesagt, am ersten Teil der Bergpredigt geht es um ganz häufige Sünden. Ja? Zorn, Ehebruch, also mit den Augen, oder? Und Reden, unser Reden, Wahrhaftigkeit im Reden, nicht vergelten. Und Nächstenliebe, beziehungsweise Feindesliebe, dass man nicht menschlich reagiert. Und hier auch fünf ganz zentrale, wichtige Dinge, Sünden, die er hier anspricht. Die erste, wir sollen unsere Frömmigkeit nicht vor den Menschen tun. Also es geht hier letztlich um eine Unechtheit im religiösen Leben, in den religiösen Handlungen. Geben, beten und fasten. Dass man das irgendwie dass man nicht wirklich wahrhaftig ist dabei. Wir merken, es geht hier um die Beziehung zu Gott, oder? Man muss vor Gott stehen, nicht vor den Menschen. Das zweite, da geht es um die Schätze, ab Kapitel 6, Vers 19. Schätze, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde an. Materialismus, Geld, Habsucht und diese Sache, was die Zukunft betrifft, Vorsorge für die Zukunft, oder? Das ist ein ganz langer Abschnitt. Ein ganz wichtiges Thema. Das dritte dann, was kommt, ist Richten. Zuerst sieht man immer die Fehler beim anderen. Nicht mehr, vielleicht fast immer, aber oft. Richten. Zweierlei Maß anlegen, oder? Bei sich selber ist man nicht so, da ist es nicht so schlimm. aber wenn der andere, als den Judas seine Tochter Ehebruch getrieben hat, boah, nein, nicht Tochter, Schwiegertochter, oder? Boah, die muss jetzt verbrannt werden, oder? Aber er hat vorher Ehebruch begangen, oder? Beziehungsweise gerade zur gleichen Zeit, oder? Aber bei ihm zählt es nicht, oder? Bei ihm zählt die Unzucht nicht. Richten. Das vierte, falsche Umgang mit geistlichen Perlen. Werden wir sehen, was das heißt. Und dann, das letzte ist wieder das Beten. Bittet, bittet, bittet. Sucht, sucht, sucht. Klopft an, klopft an, klopft an. Vertraut diesem Vater. Er ist ein Vater, er ist kein harter Kerl, dem man das alles abbringen muss, kein harter Herr. Also es sind Sünden, die unsere Beziehung zu Gott betreffen und die der Herr Jesus hier anspricht. Von daher sehr wichtige Dinge. Gehen wir zum ersten. Achtet darauf, eure Mildtätigkeit oder eure Almosen nicht vor den Menschen zu tun, zu geben, um sich vor ihnen zur Schau zu stellen. Hier steht wahrscheinlich bei euch, es könnte sein, dass hier verschiedene Texte sind in den Übersetzungen. Wer die Elberfelder hat, hat was anderes stehen, als wer die Schlachter hat, weil hier ist ein Wort im griechischen Text, das bei dem einen abweicht. Aber ob hier Gerechtigkeit steht oder Almosen, es kommt letztlich aufs Gleiche an, also da brauchen wir uns nicht viel Gedanken drüber machen. Achtet darauf, dass ihr nicht eure Gerechtigkeit vor den Menschen übt oder achtet darauf, dass ihr eure Almosen nicht vor den Menschen gebt. Es kommt letztlich hier aufs Gleiche an, denn die Gerechtigkeit, um die es hier geht, ist das Almosen geben. Also es geht nicht darum, dass man sich zur Schau stellt. Vers 1, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wann immer du also Mildtätigkeit übst oder eben Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler es in den Synagogen und auf den Straßen tun, auf dass sie von den Menschen verherrlicht werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Indem sie diese Ehre bekommen, oder? Damit haben sie den Lohn bereits erhalten. Aber du, wenn du Mildtätigkeit übst oder Almosen gibst, soll deine Linke nicht merken, was deine Rechte tut, auf dass deine Mildtätigkeit, deine Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen zusieht, er selbst wird dir im Sichtbaren vergelten. Dreimal kommt dieser Satz vor in diesem Abschnitt, also da hier in Vers 3 und dann noch einmal in Vers 4 und dann noch einmal in Vers 8 und dann noch einmal in Vers 18. Dein Vater, der im Verborgenen zusieht, der wird es im Sichtbaren vergelten. Es geht um diese drei Dinge, Almosen geben, beten und fasten. Das sind alles religiöse Übungen. Und jetzt ist die Frage, warum mache ich das? Warum tue ich das, was ich tue? Tue ich es deshalb, damit irgendwie wer denkt, na schau, das ist doch eine gute Christin oder ein guter Christ. Wir denken vielleicht nur ganz, ganz verborgen, aber doch ein bisschen. Es ist überhaupt vom Übel, dass wir uns Gedanken darüber machen, was die anderen denken über mich. Das ist nicht unser, wisst ihr, irgendeine Bibelstelle, dass wir uns Gedanken machen sollen darüber, was die anderen über mich denken, über uns denken. Das finden wir eigentlich, meines Wissens finden wir das nicht. Wir sind nicht darauf ausgerichtet, wie wir erscheinen vor den anderen jetzt, was denken die? Wobei ich ja gar nicht weiß, was sie denken. Es ist ja immer nur, was ich denke, dass die denken. Oder? Das ist ja alles unsicher. Und er sagt, jegliche Frömmigkeit, jegliche Betätigung, geistliche Betätigung, warum machst du das eigentlich? Machst du stille Zeit, weil das einfach dazugehört und weil die anderen erwarten, dass man stille Zeit macht? Kommst du in die Gebetsstunde, weil, ja, was denken die anderen, wenn ich jetzt heimgehe? Falsches und richtiges Almosen, falsches und richtiges Beten, Vers 5. Die Schriftgelehrten und Pharisäer werden hier angesprochen, aber leider, der Herr Jesus spricht, redet ganz bewusst diese Stelle, weil er weiß, dass es leider so ist, dass wir ja auch manchmal ein bisschen Schriftgelehrte und Pharisäer sind. Betet für die Prediger, das ist mir ein Anliegen. Man ist so leicht ein Pharisäer. Ja, du predigst wunderbar, gell? Aber wo ist dein Handeln? Ich habe gelesen in Matthäus 5, wer diese Dinge tut und sie lehrt, der wird groß genannt, der wird ein Großer genannt werden. Die Reihenfolge ist wichtig. Wer diese Dinge tut und sie lehrt. Und wie oft ist man mit dem Tun hinten nach? Der Herr weiß, warum er das aufgreift. Beim Beten ist die Gefahr der Wiederholungen. Irgendwie Wiederholungen, wo man nicht mehr viel denkt drüber. Gerade beim Beten kann man sehr leicht in irgendwelche Schablonen verfallen. Ja. Wann immer du betest, sollst du nicht gleich wie die Heuchler sein. Sie haben es gerne in den Synagogen und an den Straßenecken zu stehen und zu beten. Das ist vielleicht nicht unbedingt unser Problem, dass wir an den Straßenecken stehen. Aber ein bisschen wollen wir doch denken, der andere, damit der andere denkt, dass ich, damit der andere Bruder meint, dass ich viel bete, oder? Ich mache das, damit er denkt, ja, schau, der betet viel. Das kann es manchmal geben. Unser Ich ist so verdorben, dass wir gerade sogar religiöse Dinge verwenden, um unser Ich noch ein bisschen aufzupäppeln. Aber das Ich, das soll man, also das Ich, ich meine jetzt das Fleischliche. Ja? Für das Fleisch kennt Gott nur ein Urteil: Tod. Ja? Das Fleisch gehört ans Kreuz. Dort, wo der Herr Jesus hingegangen ist. Das heißt, was heißt Fleisch? Fleisch heißt alles, was ich von mir aus tue, aus eigener Kraft, aus eigenem Denken, aus eigener Dynamik, ja, also aus eigenen Energien. Das ist Fleisch, das Fleischliche. Das können Lüste sein einerseits, damit ich Lust habe, oder damit ich geehrt werde von den anderen. Das ist Fleisch, wenn ich ganz auf mich selber konzentriert bin. Und so leicht passiert es. Und der Herr kann uns helfen und er will uns helfen. Und machen wir es einfach zum Gebetsanliegen. Beten wir, Herr Jesus, hilft, dass das aufgedeckt wird. Meine Frau sagt mir, du betest, was du jetzt gebetet hast beim Tisch, das hast du nur gebetet, weil die Kinder da gesessen sind und du wolltest ihnen predigen, während du betest. Und das stimmt. Ich wollte einfach predigen zu den Kindern beim Tischgebet. Schande. Wir beten, das Tischgebet darf ich nicht missbrauchen zum Predigen. Durch die Blume sage ich es den Kindern jetzt nochmal, oder? Nützt sowieso nichts, nebenbei gesagt. Aber man tut es trotzdem. Die Gefahr ist so leicht da. Wann immer du betest, sollst du nicht wie die Heuchler tun. Haben wir gelesen, Vers 5 in der Mitte. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit bereits erhalten. Aber du, wann immer du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Die Tür schließen mag manchmal schon sehr gut sein. Übrigens, dazu gehört auch das Handy abstellen zum Türschließen. Das ist furchtbar, dass wir tatsächlich dem Handy oder dem Telefon oder irgendwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Wenn das läutet, dann muss alles andere liegen und stehen bleiben. Und die Kinder lernen das. Aha, Handy ist das Wichtigste. Wenn das ist das Wichtigste, das steht, hat immer Priorität. Die lernen das von uns. Es darf nicht sein. Wenn du dann geh in die Kammer, schließe die Tür, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen zusieht, wird dir im Sichtbaren vergelten. Er wird hören, er wird da sein mit seiner Hilfe. Vers 7, wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heidnischen, für die heidnischen Leute, denn sie meinen, mit ihren vielen Worte machen, werden sie erhört werden. In der katholischen Kirche habe ich das gelernt. Du musst 150 Mal musst du gegrüßt heißt du Maria beten. Das ist der Rosenkranz. 150 Mal das Gleiche sagen, wo der Schlusssatz ein bisschen verändert wird. Das habe ich gemacht früher. Ich war 10 Jahre alt, lag in meinem Bett da oben an der Bea, hiss, habe da, nachdem das Licht abgedreht wurde, habe ich mich hingelegt in mein Bett und habe mein gegrüßt heißt du Maria runtergebetet. So hat es der Pfarrer gelehrt. So muss man es machen. Alles sinnlos gewesen. Nebenbei habe ich zur falschen Person gebetet auch noch. Zu Maria statt zum Herrn Jesus. Warten wir noch. Die meinen, mit ihren vielen Worten machen, werden sie erhört werden. Es geht nicht darum, dass ich sage, so, jetzt muss ich einfach so lange beten, ich wiederhole mich jetzt einfach 5-mal oder 10-mal, bis der Herr mich erhört. Der Herr hört sowieso. Der Herr möchte, warum will er, dass wir viel beten? Weil er will, dass wir viel in seiner Gegenwart sind. Aber das darf nicht heidnisch verstanden werden und nicht katholisch. Ja, einfach immer wieder das Gleiche runterbeten. Sondern das heißt, das vor dem Herrn bewegen und nochmal bewegen. Denn unsere Gedanken sind ja oft wieder weg, woanders. Aber es bringt nichts, wenn ich das Stereotyp einfach runterbete. Ja? Ein Bruder hat mir gesagt, wenn du eine Gebetsliste hast, früher haben wir gedacht, jetzt betest die Gebetsliste einfach durch. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht befriedigend. Herr, segne A, segne B, segne C, segne D. Ich habe gesagt, das ist nicht befriedigend. Was machst du? Er hat gesagt, lies die Gebetsliste durch, lies sie dir gründlich durch, wiederhol die Namen, dann tu die Gebetsliste weg. Und dann bete. Dann hast du es im Kopf, die Leute sind wieder frisch im Gedanken und jetzt bete. Ja. Gott ist nie für stereotype Sachen, das ist tötend. Aber wir müssen hier Pause machen. Gute Zeit für Pause.